Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Unsere Reihe Im Gespräch widmet sich heute mit Jochen Schäfsmeier, dem geschäftsführenden Intendanten der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen, einem ersten Ausblick auf die Festivalsaison 2026. Mit ihm erkunden wir die Highlights und das Programm zur Einstimmung auf die Oper Deidamia, das Oratorium Messiah, die Jubiläumsgala für das Festspielorchester und das musikalisch-szenische Gemeinschaftsprojekt mit dem Deutschen Theater und dem Göttinger Symphonieorchester.
Herr Schäfsmeier, wie ist die Resonanz auf den ersten Ausblick 2026 für die Händel-Festspiele mit dem Vorverkauf, der ja ein bisschen früher startet für eine Reihe von Highlights?
Ja, wir sind ja jetzt in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei, dass wir sagen, wir wollen quasi zum Advent auch mit den Highlights in den Vorverkauf gehen. Und das heißt, ich habe relativ wenig Vergleichszahlen, sondern ich habe nur die Vergleichszahlen vom letzten Jahr und kann sagen, dass zumindest in den ersten zwei Wochen der Zuspruch deutlich größer ist als noch im letzten Jahr, wo ich schon sehr zufrieden war. Das heißt, wir haben im Moment das Gefühl, dass das Angebot, was wir machen, dass das sehr gut ankommt und die Göttinger und Göttingerinnen und auch viele Auswärtige sich darauf freuen, dass sie im Mai wieder zu uns nach Göttingen zum Händel-Festspiel kommen werden.
Also es macht in jedem Fall Stimmung.
Es macht Stimmung und ich meine, muss man natürlich auch kaufmännisch sagen. Wir wollen den Leuten natürlich auch eine gute Gelegenheit geben, dass sie nicht so lange nach Weihnachtsgeschenken suchen müssen, sondern die bei uns auch schon finden.
Ist ja ein Klassiker in vielen Veranstaltungsreihen, den Vorverkauf vor Weihnachten zu beginnen.
Es ist auch tatsächlich so, dass wir immer wieder darauf angesprochen wurden. Also es waren wirklich auch Gäste da, die sagten, Mensch, warum macht das nicht vor Weihnachten? Ich bin oft gefragt und würde es gern verschenken, aber ein Gutschein ist dann noch was anderes, als gleich ein Ticket zu verschenken. Wir wollen das gerne mehr machen. Und das sind so Sachen, die haben wir dann aufgenommen. Und das hat uns gut getan und darum haben wir es wieder gemacht. Wir wollen ja auch, dass die Leute ein bisschen planen können und das hat gut funktioniert. Wir haben auch schon Anfragen mit Reisegruppen aus Berlin, die kommen wollen. Also auch da geht es schon so, dass sich das herumgesprochen hat, dass man im Mai nach Göttingen kommen kann. Und das wollen wir natürlich gerne bedienen.
Es gibt eine Reihe von Veranstaltungen, ich nenne sie mal so kleine Warm-ups, die so ein bisschen auf das Festival einstimmen. Und das geht ja gleich los im Februar mit einer szenischen Lesung zur Oper Deidamia. Das ist ja mittlerweile auch ein eingespieltes Projekt des Jungen Theaters.
Genau.
Mit den Festspielen.
Das ist eine Sache, da sind wir ja so ein bisschen draufgekommen, als wir vor zwei Jahren die Sarrazin gemacht haben, in 24. Da hat mir ein Pasticcio angeboten, wo wir gemerkt haben, das ist natürlich kein originärer Händelstoff und viele unserer Gäste können damit erstmal gar nichts anfangen. Was ist mit Sarrazin, einem Balzac-Stoff in einer Händeloper, wie funktioniert das? Da hatten wir überlegt, wir wollen das erläutern und hatten dann mit Götz Lautenbach gesprochen und dem Jungen Theater, die dann gesagt haben, wir können eine szenische Lesung machen und weisen darauf hin. Und dann hatten wir das Gefühl, eigentlich hilft das ja bei jeder Händeloper. Wenn man vorher mal ein bisschen erläutert, um was es in der Oper geht, das ist eine sehr kostengünstige und sehr unterhaltsame Veranstaltung, nach der man sich dann auch überlegen kann, will ich wirklich ein Ticket kaufen oder nicht kaufen. Also das ist so ein bisschen eher eine Service-Sache, als dass wir sagen, das ist ein großer kommerzieller Nutzen.
Oder eine Einführung in die Oper im klassischen Sinne.
Genau, die haben wir ja auch noch. Mit Herrn Sander machen wir ja Einführungen für die Festspiele vorab, wo er auch natürlich über die Oper reden wird. Und wir werden natürlich auch bei jeder Gelegenheit über die Oper reden. Aber das ist natürlich so gleich in die Handlung eingeführt werden, ist natürlich was Besonderes. Wenn ich jetzt mal so aus eigener Erfahrung spreche, für mich als jemand, der auch sehr von der Musik kommt, ich kann mich an einige Opern erinnern, wo ich die Handlung von Anfang bis Ende eigentlich nie so richtig durchdrungen habe, sondern mich sehr auf die Musik fokussiert habe. Ich bin ganz glücklich, wenn ich mir eine szenische Lesung angucke. Ich verstehe die Oper dann auch nochmal anders, weil ich natürlich Musik auch direkter zum Text oder zum Libretto zuordnen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie während der ganzen Vorstellung die Übertitel mir durchlesen muss oder den Kopf ins Programmheft setzen muss.
In Händels Libretti hat man oft das Gefühl, man befindet sich in einem Figurenlabyrinth. Es sind 6 Personen, es gibt ein halloses Chaos und Ruhe ist hoch. Also da kann man manchmal schon gucken, wo geht's eigentlich lang und wo geht's hin mit diversen Tarn- und Versteckaktionen.
Und das ist toll, wenn man das vorher einmal als szenische Lesung erlebt. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß und es hilft einem auch, wenn man dann die Oper anguckt.
Und auf der anderen Seite auch für Menschen, die jetzt nicht unbedingt die Opernfans sind oder jetzt nicht unbedingt das große Interesse haben, sich jetzt eine 3- bis 4-stündige Aufführung anzuschauen, dass die zumindest eine Art von Kostprobe kriegen, sei es über den Plot mit kleinen musikalischen Einspielungen und das einfach jetzt so als durchaus inspirierende Abendunterhaltung immer.
Ja, man muss annehmen. Ja auch sagen, es ist
Spaß macht.
Oper ist Musiktheater. Da stecken 2 Worte drin, da steckt Musik drin und Theater. Das heißt, es kann auch beides ohne das andere. Das heißt, man kann sich auch an der Musik erfreuen, ohne dass man das Theater erlebt. Man kann aber auch das Theater erleben, ohne die Musik die ganze Zeit dabei zu haben. Und das ist sicherlich auch spannend für jemanden, der sagt, ob ich jetzt wirklich danach diesmal ist nicht ganz so lang, 3-stündige Oper mir anhöre, das weiß ich noch nicht, aber das Thema ist erstmal interessant und ich kann auch versprechen, wenn man hingeht und sich das anguckt mit Götz Lautenbach, es macht wirklich Spaß, es ist wirklich interessant und wenn man danach nicht zur Oper geht, hat man trotzdem keinen verlorenen Abend vorher gehabt.
Ja, so eine Art Theaterspektakel.
Genau.
Angesichts des Jubiläums des Festspielorchesters FOK gibt es ja diesmal einen besonderen Auftakt.
Genau, wir haben also das jetzt wirklich sehr selbstbewusst auch Gala genannt. 20 Jahre Festspielorchester als Gala-Konzert. Und man muss sagen, das Orchester ist der Star an dem Abend. In jeder Hinsicht. Normalerweise erwartet man bei einer Gala eine Solistin, einen Solisten, der mit einem gewissen Glamour reinbringt. Das hatten wir auch überlegt. Aber dann dachten wir, das ist dann doch, wird dem Orchester nicht ganz gerecht vielleicht. Das Orchester wird geliebt in Göttingen. Es hat wirklich diese 20-jährige Tradition hier. Es sind die gleichen Leute, die vor 20 Jahren gekommen sind, weitestgehend. Und wir haben gesagt, wir wollen ein Programm machen, das wirklich das Orchester in den Vordergrund schiebt. Zum einen haben wir alle Musiker und Musikerinnen, die beim Festspielorchester mal Mitglied waren, eingeladen.
Das wäre mein Gedanke gewesen. Auch die Veteranen, die jetzt im Ruhestand sind.
Genau. Es wird ein großes Wiedersehen, auch mit den Leuten, die jetzt, was weiß ich, 2006 zum ersten Mal gesehen wurden und dann vielleicht nur 3-4 Jahre am Anfang dabei waren. Aber wir werden schon gucken, dass wirklich alle da sind oder wir wollen alle einladen. Das Orchester wird dementsprechend etwas größer sein. Wir werden deswegen auch einen etwas prächtigeren Barock dann vielleicht auch hören können. Gleichzeitig kam aus dem Orchester auch immer der Hinweis, dass die Musiker ja auch mehr machen als das, was man auf der Bühne erlebt. Sie haben dann noch kleine Bands mit barocker Volksmusik oder mit Irish Folk oder Jazz-Elementen. Und wir haben uns überlegt, das wollen wir doch auch mal nutzen. Wir werden also jetzt ein Gala-Konzert haben und danach wird die Feierei aber noch weitergehen. Wir werden im Foyer der Stadthalle noch 2 Bühnen aufbauen, wo dann noch 3 Ensembles im Wechsel spielen. Das heißt, das, was die Musiker auch außerhalb ihrer, sagen wir mal, barocken Zeit machen, werden wir da auch noch erleben. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Art zu feiern, auch die Musiker mal von einer anderen Seite kennenzulernen, als so, wie wir es bisher tun.
In früheren Jahren gab es ja immer mal wieder Spielzeiten, wo kammermusikalische Ensembles der Musiker in der Aula spielten oder Open Air mal unterwegs waren, wo so ganz verschiedene auch musikalische Traditionen, Sie sprachen es schon an, ob das nun Irish Folk ist oder Balkan Sounds, immer mal wieder kursierten.
Ja, da muss ich sagen, das ist in den letzten Jahren zumindest zu meiner Zeit etwas zu kurz gekommen, was auch daran liegt, dass das Orchester unglaublich eingespannt ist. Das heißt, sie haben hier 5 Opernaufführungen, haben dann noch die Familienfassung, haben 2-mal das Oratorium, wobei eines davon in diesem Jahr in Lübeck sein wird. Letztes Jahr war es in Hamburg und dann in Göttingen. Und sie haben das Gala-Konzert. Da ist nicht so wahnsinnig viel Zeit, noch ein Kammerkonzert nebenher zu machen. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt nochmal eine Gelegenheit hatten, das auch so zu präsentieren. Und ich glaube, also wenn man jetzt sagt, man kommt zum Gala-Konzert, zum Eröffnungskonzert, dann kauft man eigentlich auch gleich das 2. Konzert im Anschluss dazu. Man kann sich noch ein Getränk dazu holen. Man hat noch einen launigen Abend. Man trifft die Musiker anders. Und es ist im Grunde genommen 2 Konzerte in einem. Ja, ich glaube, fast schöner kann man Festivalauftakt gar nicht feiern.
Das wird eine lange musikalische Nacht in jedem Fall. Das Programm natürlich, Händel, wenn Gala, dann auch Gala mit Händel. Aber was kommt von Rameau?
Von Rameau wird eine Orchestersuite aus der Oper Les Indes Galantes kommen, was ja, wenn man jetzt nach Frankreich guckt, eines der wirklich ganz großen französischen Werke ist und dort zum absoluten Standardrepertoire gehört. Das hatte sich auch das Orchester gewünscht, dass sie gerne in den Bereich mal gehen wollen. Und dazu spielen wir noch eine oder zwei Orchestersuiten von Johann Sebastian Bach. Das heißt, da sind wir natürlich auch da, was man neben Händel und vielleicht Telemann so als den großen deutschen Barocker sieht. Ich glaube, ein sehr schönes Programm. Und mit Händel, ich meine, wenn man mit Händel feiern will, da kommt natürlich immer die Feuerwerksmusik sofort in die Gedanken.
Pomp und Circumstances, genau, im besten Sinne.
Und das wollen wir natürlich dann an der Stelle auch anbieten. Ich glaube, es wird sehr, sehr viel Spaß machen. Es wird ein tolles Konzert und George Petru als künstlerischer Leiter wird das Orchester dirigieren. Ich glaube, das wird wirklich was Besonderes. Wir merken auch, dass es das Publikum interessiert. Wir haben schon gut für das Konzert auch an Tickets verkauft. Ich glaube und hoffe, dass das wirklich alle erleben, die an den Händel-Festspielen interessiert sind. Darum sind wir auch in die Stadthalle gegangen, weil wir den großen Raum einfach auch dafür nutzen wollten.
Es wird ja auch in gewisser Weise eine Sentimental Journey, gerade weil man vielen Musikern, Musikern begegnet, die über die Jahre immer mal wieder dabei waren.
Und das ist natürlich eine Sache, die wollen wir gerne machen. Gerade diese Begegnung auch zum Anfang der Festspiele und nicht am Ende. Man hätte ja auch das als Abschlusskonzert nehmen können, aber wir sagten, man soll von Anfang an wissen, dass das Festspielorchester jetzt mit dem 20-Jährigen auch was Besonderes feiert.
Wie kam es zu der Entscheidung für die Oper Deidamia? Händel, letzte Oper, bevor sich endgültig
dem Oratorium zugewandt hat.
Oratorien stürzt.
Also da kann ich vielleicht so ein bisschen so interner plaudern, weil es ist gar nicht so, dass wir sagen, es muss jetzt unbedingt diese Oper sein oder jene Oper sein, weil bei 105 Jahren Händel-Festspielen ist wirklich alles ja schon einmal da gewesen.
Deidamia war 2003.
Genau, das heißt, das ist sogar noch so, dass sich wahrscheinlich einige auch direkt an diese Aufführung erinnern werden. Es gibt verschiedene Punkte, die immer dann so ein bisschen da zusammenkommen. Die eine Sache ist natürlich, was möchte George Petru gerne machen? Wo sagt er, ich möchte gerne mit dieser Oper mich auch nochmal hier in Göttingen vorstellen. Ich habe hierzu was zu sagen, mir fällt dazu was ein und ich möchte es hier präsentieren. Ja. Dann gibt es noch so zwei, drei organisatorische Punkte. Wir haben natürlich immer auch einen Blick ein bisschen nach Halle und wir haben einen Blick nach Karlsruhe zu unseren befreundeten Händel-Festspielen dort und schauen, dass wir keine Doppelungen machen. Das heißt, wir gucken jetzt schon, was passiert in den nächsten Jahren, damit nicht wir etwas spielen, was jetzt direkt im Umfeld auch dort gespielt wird. Das lässt sich leider nicht immer vermeiden, aber an dieser Stelle ließ es sich vermeiden und von daher sprach das auch dafür. Und der dritte Punkt ist, dass wir gerade in Zeiten, wo die Kassen vielleicht nicht ganz so voll sind, wir halt auch immer mal überlegen, wo kriegen wir eine Kooperation hin, wo gibt es vielleicht ein anderes Opernhaus, ein anderes Festival, das vielleicht einen bestimmten Titel gerne mit uns machen möchte. Das haben wir in diesem Jahr mit dem Festival in Wexford gefunden. Dort lief die Oper schon beim Opera Festival dort. Ich war dort. Es ist eine ganz herausragende Inszenierung von George Petru. Ich glaube, ich hatte zu George auch direkt nach der Aufführung beim Premierenempfang gesagt, dass das eigentlich von den Sachen, die er inszeniert hat, meine Lieblingsoper ist. Ich glaube wirklich, das ist wie gemacht für hier und bin ganz, ganz überzeugt, dass die Leute das ganz spannend finden. Das waren so die Punkte, warum es dann die Deidamia wurde. Es hätte auch eine andere Oper sein können und Deidamia vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr. Aber es passte halt dieses Jahr gut rein und gehörte zu den Opern, die er gerne machen wollte.
Vielleicht auch thematisch ganz spannender Stoff, weil er ja Motive aus der Antike eben die Stimmung vor dem Trojanischen Krieg aufnimmt.
Genau. Auch diese Frage, die uns jetzt immer sehr bewegt, spielt auch da wieder rein. Ich finde das ja immer ganz faszinierend, wie doch so gesellschaftliche Themen, die uns im Moment sehr beschäftigen, auch schon in den Händel-Opern von vor 250 Jahren beschäftigen. Da geht es halt auch so ein bisschen um Rollenfindung. Achilles verkleidet sich als Frau, wird versteckt,
damit er nicht in den Krieg ziehen muss. Krieg erspart bleibt.
Aber dieses Spielen mit der Gender-Identität ist ja etwas, was in den Opern ja wirklich hoch und runter gespielt wird und letztendlich auch irgendwie beantwortet wird und man auch dann vielleicht auch sagt, ja, das ist vielleicht auch etwas, was mir für heute und für die Diskussion, die uns jetzt hat, vielleicht auch ein bisschen was mitgeben kann. Ich finde das immer ganz aufregend. So, also von daher ist das natürlich auch an vielen Stellen eine sehr aktuelle Oper, auch wenn es jetzt keine Oper ist, die sich vorrangig dann mit der Frage der Gender-Identität beschäftigt. Es ist aber trotzdem etwas, was... Es spielt mit, ja. Es gehört zur Handlung dazu.
Und sie hat eben auch eine ganze Reihe von im besten Sinne komödiantischen Elementen.
Ja.
Es ist auch ein Spiel mit Identitäten oder wie das dann musikalisch übersetzt wird.
Genau, und da ist ja Händel sowieso ein Meister da drin, um gerade so diese kleinen Nuancen auch musikalisch umzusetzen. Und wie gesagt, die Inszenierung ist etwas, wo ich glaube, da werden wir alle auch unseren Spaß dabei haben. Also ich freue mich da sehr drauf.
Es gibt wieder eine Messiah-Aufführung, ja. Also Händels beliebtestes Oratorium steht auf dem Programm. War es einfach mal wieder an der Zeit?
Wir haben uns natürlich auch überlegt, jetzt werfe ich mal so ein bisschen die Spekulationsmaschine an. Das, was wir gemacht haben, hat auch letztendlich einen thematischen Hintergrund, den ich allerdings erst im Februar verraten werde. Aber der Messiah passt auch thematisch in diesem Jahr sehr gut da rein. Und man muss natürlich auch sagen, es ist ja von den Oratorien oder es ist im Grunde genommen von der gesamten Musik, Weltliteratur eines der großen Werke. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal war. Es ist schon auch wieder ein paar Jahre her. Es passte durchaus. NDR Vokalensemble hatte Lust, das zu machen. Wir haben Lust, das zu machen. Und es passte auch zu Deidamia aus verschiedenen Gründen. Von daher haben wir gedacht, das ist jetzt wirklich ein Punkt, den wir hier machen können. Ich meine, wir sehen ja, wenn wir ins angelsächsische Kulturleben gucken, da ist ja der Messiah im Grunde genommen so wichtig wie bei uns das Weihnachtsoratorium. Und es findet in jedem Jahr der Messiah statt. Also es gibt durchaus auch Gegenden, wo ein Jahr ohne Messiah eigentlich gar nicht funktioniert. Von daher sind wir gar nicht so, dass wir sagen, jetzt muss es endlich mal wieder sein. Es muss eher endlich mal wieder sein, weil es lange nicht da war, aber nicht, weil es einfach so oft kommen muss. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal da war.
Es ist schon ein bisschen her.
Es ist ein bisschen her und man kann es gut machen.
Und es ist nun mal eines der schönsten Oratorien.
Ja. Ja,
was die musikalische Ausgestaltung angeht.
Naja, und auch die Geschichte dahinter, dass er das genau. Halt für ein Waisenhaus komponiert.
Die Benefiz-Premiere in Dublin.
Genau, und ich war jetzt ja gerade in Wexford beim Opernfestival und war dann auch ein paar Tage vorher in Dublin und bin daher vorbeigegangen, wo das Waisenhaus gewesen war. Also es ist schon auch irgendwie ganz schön, ohne dass das geplant war, es schließt sich so ein bisschen eine kleine Geschichte darum. Der Messiah gehört ja auch zu den Werken, wo, glaube ich, jeder auch irgendwie so einen Aufhänger hat. So, und sagt, das sagt mir jetzt besonders was. Das ist vielleicht bei den anderen Oratorien nicht so ausgeprägt, dass man wirklich sofort sagt, ja, also ich kenne das mehr so aus der Bachschen Literatur, aus dem Weihnachtsoratorium oder aus den Passionen oder sowas, wo jeder sagt, Mensch, an der Stelle denke ich mal an dieses oder jenes. Aber wenn es bei Händel ist, ist es, glaube ich, vor allen Dingen bei Messiah. Und von daher passt das gut rein.
Mit dem Konzertdesigner Volkert Ude.
Ja.
Wir ja schon zusammengearbeitet. Das war ein besonderer Abend mit Musik und visuellen Elementen, die die Geschichte nochmal anders erzählen. Diesmal ist es auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Theater, wo Erich Siedler sich die Geschichte vom Soldaten von Strawinsky vorgenommen hat. Und das Ganze wird mit Musikern des GSO begleitet. Und es gibt noch eine weitere Komposition, die mit diesem Stück verbunden ist.
Genau. Ich hatte ja angedeutet, dass wir uns auch thematisch Gedanken gemacht haben und dazu passt nun mal auch Strawinskys Geschichte vom Soldaten. Und dann bin ich zu Erich Siedler gegangen und habe ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, dass wir zusammen mit Musikern und Musikerinnen des GSOs die Geschichte vom Soldaten bei ihm aufführen. Und er sagte, das würde ihn interessieren, das könnte man machen. Es ist ja jetzt auch schon eine ganz schöne Tradition geworden, dass wir während der Festspiele mit dem Deutschen Theater und dem GSO zusammenarbeiten und mit dem Deutschen Theater ja auch spätestens seit der Sarrazin, das war vorher auch schon, aber mehr im Hintergrund, künstlerisch auf der Bühne zusammenarbeiten. Das war ja in der Vergangenheit vielleicht so ein bisschen unfair, muss man sagen, weil es immer so ein bisschen so wirkte, wenn man eine normale Opernproduktion sieht, dass das, was das Deutsche Theater beibringt, eigentlich im Grunde genommen nur Handwerk ist. Aber die Umsetzung dessen, was Regisseure wollen, ist ja auch so künstlerisch, dass es immer so ein bisschen schade war, dass das vielleicht so ein bisschen unterging.
Ist ja Musiktheater, also es ist ja
absolut
immer beides. Also kommen
genau.
Da mehrere Komponenten jetzt auch, was ein Ensemble angeht, zusammenfügen. Ne?
Genau, beim Sarrazin hatten wir dann ja die Schauspieler und die Schauspielerin vom Deutschen Theater dabei. Da sah man jetzt mal auch auf der Bühne einen Input vom Deutschen Theater. Und das hatte uns eigentlich sehr inspiriert und gesagt, wir wollen das eigentlich auch mehr machen. Und da kam dann mir die Idee, dass die Geschichte vom Soldaten etwas ist, so ein bisschen Musiktheater, man kann das inszenieren, man muss es nicht, aber dass man das halb szenisch setzt und habe ihn gefragt. Er war sofort dabei und sagte, das könnte er machen. Die Geschichte vom Soldaten wurde aufgeführt 1918 zum ersten Mal. War im Grunde genommen zum Ende des Ersten Weltkrieges aufgeführt. Stravinsky hat das auch unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges komponiert. Und dann war es ein bisschen so, dass ich mir überlegt hatte, an welcher Stelle ist denn der Barockbezug von der Geschichte zum Soldaten zu und Händel festspielen. Wie kann man da irgendwie noch eine Brücke machen? Es ist bei Stravinsky schon so, dass er ein großer Freund der Barockmusik war, hat auch Kunst der Fuge total verehrt. Das war für ihn wirklich sehr, sehr wichtig. Er war auch inspiriert von der Barockmusik. Trotzdem ist es dann ja immer so ein bisschen die Herausforderung, wie können wir ein Programm machen, das jetzt nicht intellektuell begriffen wird, sondern auch emotional erfasst wird, wenn man da hingeht. Ich möchte ja keine Vorlesung machen, sondern ich möchte ja letztendlich mit dem Konzert ein sinnliches Erlebnis schaffen. Ich habe da mit Volkert gesprochen, mit dem ich wirklich ja seit vielen Jahren sehr, sehr gerne zusammenarbeite und der mit dem Il Trionfo ja hier wirklich auch einen Triumph hatte letztendlich. Für die Gäste, die das erlebt hatten in der Stadthalle, war das ja wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Und er hatte mich dann auf das Stück von Matthias Weckmann gebracht, sagte, hör dir das mal an. Matthias Weckmann lebte im 17. Jahrhundert in Hamburg. Hamburg war einigermaßen verschont geblieben vom Dreißigjährigen Krieg, also 1648. War es nicht zerstört, wurde dann aber von einer Pest heimgesucht. Vor dem Hintergrund hatte Matthias Weckmann ein Werk geschrieben, eine Kantate, Wie liegt die Stadt so Wüste, geschrieben, die sich im Grunde genommen mit der Zerstörung einer Stadt beschäftigt. Sei es jetzt durch die Pest oder durch den Krieg, ist jetzt ja, erstmal dahingenommen. Aber
zerstörerische Element.
Das zerstörerische Element, ja.
Ganz immer bedroht.
Genau, und das ist für ein kleines Kammerensemble, ist eine Kantate, eine 15-minütige, die wir jetzt vorab stellen wollten. Und dann hatte ich Volkert gefragt, ob er dieses Werk nicht im Grunde genommen auch visuell begleiten kann. Und er wird sich dafür eine Installation überlegen, die zu diesem Matthias Weckmann-Stück Wie liegt die Stadt so wüst passt. Das heißt, auch da wird man wieder in das deutsche Theater kommen. Man wird zu der Kantate irgendwie abgeholt visuell. Da möchte ich gar nicht viel mehr an dieser Stelle verraten. Und geht dann direkt in den inszenierten Stravinsky, in die Geschichte vom Soldaten über. Ich bin da sehr froh, und das ist vielleicht auch ein bisschen Göttinger Thema, dass ich das mit dem GSO und auch mit dem Deutschen Theater zusammen machen kann, weil ich auch glaube, und da bin ich mit Franziska Vivaldi, mit der Geschäftsführerin vom GSO und auch mit Erich Siedler als Intendanten völlig einer Meinung, dass es gerade im Moment, wo es überall darum geht, dass man auch Mittel zurückfährt oder sehr genau gucken muss, wie man die Mittel, die man hat, ausgibt, dass es sehr wichtig ist, dass wir gemeinsam zeigen, dass der Weg nur gemeinsam geht und nicht gegeneinander. Und darum bin ich froh, dass wir dann das auch künstlerisch so toll hinkriegen werden.
Vor allen Dingen sagt das noch mal etwas aus über die Möglichkeiten, wie Musiktheater im weitesten Sinne vermittelbar ist.
Genau.
Welche Elemente da durchaus reizvoll sind, die mal einfließen zu lassen. Und es macht natürlich auch was mit der Wahrnehmung. Also wenn ich erst die Bildelemente mit der Musik verbinde, dann höre ich in die Geschichte vom Soldaten vielleicht nochmal anders rein, auch für die Umgebung, in der das erzählt wird. Schauspielende Musiker.
Absolut. Und ich meine, jetzt auch wieder ganz unabhängig davon, dass ich glaube, dass es ein fantastisches Konzert wird. Glaube ich auch, es war nicht so geplant, aber es demonstriert trotzdem auch, wie zeitunabhängig das ist. Wir kommen aus dem 17. Jahrhundert mit einem Stück von Matthias Weckmann bei einem Festival, was sich mit Musik des 18. Jahrhunderts beschäftigt. Dieses verbinden wir mit einer Komposition des anfänglichen 20. Jahrhunderts, um mit Elementen des 21. Jahrhunderts das Ganze zu bereichern. Und ich glaube, das ist schon auch spannend zu sehen. Ich meine, ein altes Musikfestival bewegt sich ja sehr häufig auch per Definition eben schon in der Epoche, wo die Musik geschaffen ist. Ja. Also George Petru und ich versuchen ja nicht müde zu werden und sagen, es hat auch heute eine Aussage. Und ich glaube, das ist so ein ganz offensichtliches Programm, wo man sagt, die Musik hört nicht auf bei alter Musik, hört nicht in dem Jahrhundert auf, wo sie geschaffen wurde.
Die hat sich nicht erschöpft, die lebt ja weiter. Genau. Und die wird immer wieder neu als auch belebend und inspirierend wahrgenommen.
Genau, und er hat eine Wirkung bis heute, auch mit Elementen heute. Und dadurch ist vielleicht auch die 250 Jahre alte Musik immer noch wahnsinnig modern.
Und spannend.
Und spannend,
genau. Und über.
Ja.
Also auf einen erfreulichen Ausblick. Der Vorverkauf beginnt ja dann im Februar das Komplettprogramm.
Für das Komplettprogramm. Am 4. Februar werden wir das Programm vorstellen, das Gesamtprogramm. Ich kann nur so viel sagen, es kommt noch wahnsinnig viel mehr dazu, was auch Spaß machen wird.
Wir dürfen gespannt sein.
Danke.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.